Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Herbert Kickl wird also vorerst doch nicht österreichischer Bundeskanzler. Denn die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP, die sind gescheitert. Wie es dazu kam und wer das Land künftig regieren könnte, darüber sprechen wir heute. Katharina Mittelstädt, du bist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard und du bist diese Woche, glaube ich, öfter hier im Podcast-Studio gesessen als sonst irgendjemand.
Als zu Hause.
Du hast diese blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen natürlich laufend verfolgt. Jetzt am Mittwoch ist die endgültige Absage gekommen. Wie kam es dazu?
Antonia, was für ein Tag. Also es ist heute wahrlich rund gegangen und ich würde sagen, dieser heutige 12. Februar 2025 wird auf jeden Fall in zumindest meine persönliche Geschichte an aufregendsten journalistischen Tagen eingehen. In der Früh ist eigentlich weiterhin alles relativ seltsam vor sich hin geköchelt. Man wusste nicht recht, was jetzt eigentlich passieren wird und wie es jetzt weitergeht, weil es war ja irgendwie allen klar, dass diese Koalitionsverhandlungen inzwischen gescheitert sind, nur offensichtlich wollte sie keiner beenden. Und ja, so hatten wir irgendwie weiterhin die Situation, dass es irgendwie aus der ÖVP Zwischenrufe gab von wegen, naja, also Herbert Kickl, mit dem ist kein Staat zu machen. Gleichzeitig, und das war jetzt dann gerade noch kurz bevor die FPÖ tatsächlich in die Hofburg ist, hat man Herbert Kickl gesehen, wie der einfach nochmal in Kameras grinst und sagt, die Gespräche mit Herrn Dr. Christian Stocker, die sind sehr gut verlaufen. Er geht jetzt zum Bundespräsidenten. Also die Verwirrung war zwischendurch nochmal komplett. Aber ja, jetzt ist es soweit, man weiß es, diese Koalitionsverhandlungen sind gescheitert.
Das war ja wirklich maximal irritierend, dass Herbert Kickl da bis zum Schluss eigentlich getan hat. Es liefe alles wie im Schnürchen.
Nun absolut.
Wissen wir, dass dem nicht so war. Hat er sich da verpokert oder ist das so, wie er es in seiner Stellungnahme gesagt hat, dass eben doch die ÖVP an allem schuld war, dass es jetzt gescheitert ist?
Also ich kann mir das Ganze eigentlich nur noch so erklären, dass das zum Schluss ein bisschen so war wie dieses Blinzelspiel von Kindern, weil man sich gegenüber sitzt und man muss die Augen offen halten und der, der zuerst blinzelt, der hat verloren. Und genau das ist dann irgendwie eingetreten aus Sicht der ÖVP, war einfach Herbert Kickl am Zug, der hat den Regierungsbildungsauftrag bekommen, der sollte die Regierungsverhandlungen dann auch quasi zu, in diesem Fall eben negativem Ende führen und dem Bundespräsidenten Bescheid geben. Und der Herbert Kickl dachte sich oft, offensichtlich, nein, er will eigentlich nicht das sein, dem da jetzt irgendwie das Bummel zugeschoben wird fürs Scheitern und hat offenbar relativ lange zugewartet. Also heute dieser Tag, wenn wir das nochmal kurz dann Revue passieren lassen mit irgendwie dieser OTS-Schlacht, die ausgebrochen ist, das war ja wirklich einfach nur mal ein unfassbares Schauspiel.
Genau, lass uns diesen Tag doch nochmal durchgehen und erklär vielleicht für unsere nicht-journalistischen HörerInnen, was OTS sind.
Also eigentlich nichts anderes als eine Presseaussendung. Aber begonnen hat eigentlich alles damit, dass heute früh auch bei uns im Standard nochmal das letzte Angebot der FPÖ publik wurde. Da hat die FPÖ nochmal irgendwie ein Angebot gemacht in Richtung ÖVP. Dieses letzte Angebot, muss man sagen, war aber jetzt nicht bedeutend besser als das, was man eh schon wusste. Also weiterhin hat Herbert Kickl darauf bestanden, dass die FPÖ das Innenministerium sowie auch das Finanzministerium stellt und eben natürlich logischerweise den Bundeskanzler. Es gab dann Bewegungen irgendwie in kleineren Bereichen. Die ÖVP hätte eben Äußeres samt EU bekommen, einige andere Ressorts. Und dann hat dieser Vorschlag auch noch beinhaltet, dass das Justizministerium unabhängig besetzt werden sollte und da, so hat man aus der FPÖ gehört, hätte die ÖVP das Nominierungsrecht bekommen. Also das war Vorschlag Nummer eins. Dann hieß es, ja, also angeblich hat die FPÖ auch der ÖVP nur bis 11 Uhr vormittags überhaupt Bedenkzeit gegeben, um auf diesen Vorschlag zu reagieren, um dieses letzte Angebot eben entweder anzunehmen oder nicht. Es war zu diesem Zeitpunkt natürlich schon völlig klar, dass die ÖVP dieses Angebot so nicht annimmt. Und noch vor 11 Uhr, also bevor irgendeine Unterredung in irgendeiner Form stattfinden hat können, hat dann die ÖVP der FPÖ wiederum ihr Angebot, ihr neues Angebot unterbreitet. Das hat wiederum beinhaltet, dass die ÖVP zwar Innenministerium und Finanzministerium bekommt, aber aus dem Innenministerium so ein paar kleinere Agenten losgeeist werden, also konkret Migration und Asyl. Und dieses Ministerium hätte dann die FPÖ bekommen. Oder der Vorschlag Nummer 2 der ÖVP war, dass die FPÖ zwar das Finanzministerium bekommt, aber die ÖVP das Innenministerium und die FPÖ dort einen Staatssekretär. So ging das dann hin und her. Du merkst, es ist schon etwas kompliziert. Man muss sich schon ziemlich konzentrieren, um überhaupt beim Ball zu bleiben, was da gerade noch passiert ist. Und dann hat eine OTS-Schlacht begonnen. Also eben, die FPÖ hat eine Aussendung veröffentlicht, in der sie quasi die Punkte zerpflückt, die die ÖVP unterbreitet hat. Es war wirklich maximal chaotisch. Ich weiß nicht, ich denke, in der Geschichte Österreich hat es Regierungsverhandlungen auf diesem Niveau noch nie davor gegeben. Das wurde eigentlich öffentlich verhandelt. Ja. Österreich saß am Verhandlungstisch mit den beiden, während die sich eben in Aussendungen bewerfen und beflegeln.
Es hat immer wieder geheißen, kein weiter wie bisher. Mit bisherigem war das wohl wirklich nicht vergleichbar. Der große Knackpunkt scheint am Ende aber wirklich einfach das Innenministerium gewesen zu sein. Warum? Warum ist es beiden Parteien so wichtig?
Einerseits ist das Innenministerium natürlich ein Schlüsselressort. Es ist dort der Nachrichtendienst angesiedelt. Da gab es auch große Bedenken aus Sicherheitskreisen, was das bedeuten würde, wenn die FPÖ tatsächlich noch einmal das Innenministerium übernehmen würde. Auch was das für die internationale Zusammenarbeit mit anderen Nachrichtendiensten bedeuten würde. Und noch dazu besetzt die ÖVP einfach das Innenministerium auch irrsinnig gerne, lange und konsequent, nämlich meistens mit Politikern bzw. Politikerinnen aus der ÖVP Niederösterreich, der sehr mächtigen Landesorganisation der ÖVP. Ich würde aber, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, gerne nochmal einwenden, ich glaube nicht, dass es nur an dieser einen Frage gescheitert ist. Ich denke, dass die ÖVP innerhalb dieser Verhandlungen durchaus erkannt hat, dass es zahlreiche Punkte gibt, wo sich Freiheitliche und Volkspartei einfach doch nicht so nahe sind, wo man nicht zusammenfindet, wo die Unterschiede dann doch größer sind, als vielleicht auch im Vorfeld vermutet wurde. Da eben, wenn es um die Bereiche EU geht, wenn es darum geht, wie man mit dem Rechtsstaat umgeht, etc. etc.
etc. etc. Was waren da so die großen Differenzen, wo man gemerkt hat, dass man einfach nicht zusammenfinden wird?
Die FPÖ, und das ist ganz klar, ist eine europakritische Partei. Es stand auch immer mal wieder im Raum, ob die FPÖ nicht überhaupt auch die EU verlassen möchte. Das sagt sie heute, nein, das ist überhaupt kein Thema, das möchte sie nicht. Aber dem entgegen steht die ÖVP, die sich als klar pro-europäische Partei versteht. Man muss dazu sagen, ich finde, dieser pro-europäische Aspekt der ÖVP ist in den vergangenen Jahren eigentlich durchaus in den Hintergrund gerückt. Sie hat sich damit eigentlich nicht mehr besonders gerühmt, aber trotzdem jetzt innerhalb dieser Verhandlungen hat sie ihren pro-europäischen Kern offenbar wieder entdeckt. Und es wäre ja auch wirklich zu massiven strittigen Punkten gekommen, wenn Herbert Kickl als Kanzler in EU-Gremien sitzt und dort für Österreich abstimmt. Und wir stellen uns vor, da geht es zum Beispiel, und das wird ja wieder aufs Tableau kommen, irgendwann um die Verlängerung, Erweiterung etc. von Russland-Sanktionen. Und Österreich könnte in Form von Herbert Kickl, der dort sitzt, ja tatsächlich weitere Sanktionen blockieren. Also das wäre für die ÖVP natürlich undenkbar, dass Österreich da zum absoluten Parier wird innerhalb der Europäischen Union. Und auch in diesen Fragen offensichtlich konnten sich die beiden überhaupt nicht einigen.
Nun muss die ÖVP sich ja aber doch gedacht haben, dass man mit der FPÖ eher zusammenfindet als mit Neos und SPÖ. Sonst hätte sie diese Verhandlungen nicht mehr begonnen. Hat man sich da verspekuliert?
Ich denke schon. Ich denke, dass tatsächlich von vielen in der Volkspartei zumindest unterschätzt wurde, wie kompliziert dann doch Verhandlungen mit der FPÖ sind. Die FPÖ hat sich auch verändert. Ich glaube, viele in der Volkspartei hatten noch die Regierungsverhandlungen von 2017 zwischen dem damaligen ÖVP-Chef Sebastian Kurz und dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in Erinnerung. Damals lief es ja wirklich fantastisch und die Honeymoon-Stimmung ist quasi an Tag 3 ausgebrochen. Das war diesmal einfach wirklich anders. Und es sind auch die handelnden Personen einfach andere. Herbert Kickl ist anders gestrickt. Noch dazu hatte eben Herbert Kickl, oder besser gesagt seine FPÖ, die Wahl gewonnen. Er hatte da einen ganz anderen Nimbus, mit dem er in diese Verhandlungen reingegangen ist. Und da hat man einfach gemerkt, das war einfach was anderes. Und ja, ich glaube, das hatten sich einige in der ÖVP anders vorgestellt.
Nun hat aber offenbar auch die FPÖ geglaubt, der ÖVP so ganz diktieren zu können. was sie sich da vorstellen in einer Regierung, oder?
Man muss sich vorstellen, damals, nachdem die Dreier-Koalitionsverhandlungen geplatzt sind, da war die FPÖ einfach in einer wirklichen fantastischen Verhandlungsposition. Die FPÖ hatte eigentlich die Wahl gewonnen, wurden dann ausgebotet vom zweiten und dritten plus den Neos. Doch das ist dann gescheitert und plötzlich waren sie in der Position, sie können jetzt diese Verhandlungen führen mit der ÖVP und die hat eigentlich keine Alternativen mehr. Denn Neuwahlen, so hieß es zumindest damals, kann ja wirklich keiner wollen, schon gar nicht die Volkspartei, die damals hieß es auch noch dafür gar kein Geld habe und noch dazu wahrscheinlich massiv abstürzen würde, wenn sie irgendwie eben in Regierungsverhandlungen scheitert. Also sind die Freiheitlichen damals einfach schon mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein und schon auch einem gewissen Machtverständnis in diese Verhandlungen rein. Und ja, wahrscheinlich haben auch die sich verschätzt, inwieweit die ÖVP bereit ist, alles Mögliche aufzugeben, um an der Macht zu bleiben und um nicht in die Situation zu kommen, in diesen Regierungsverhandlungen nochmal zu scheitern.
Natürlich sind mit dem Moment des Bekanntwerdens des Scheiterns die Schuldzuweisungen zwischen FPÖ und ÖVP losgegangen. Wer denn jetzt schuld daran ist, dass Blau-Schwarz nichts geworden ist? Aber wer ist denn schuld?
Ich kann das zum aktuellen Zeitpunkt nicht beurteilen, ob es tatsächlich einen Schuldigen gibt oder ob es einfach auch an beiden gescheitert ist. Es ist sehr selten die Welt nur schwarz oder weiß und einer ist der Gute und einer ist der Böse. Wahrscheinlich war es auch in diesen Verhandlungen so, dass sich beide Parteien in irgendeiner Form was zu Schulden kommen haben lassen, was die Verhandlungen nicht einfacher gemacht hat. Ich glaube aber auch einfach, dass tatsächlich relativ diametrale Weltbilder plötzlich in den Vordergrund gerückt sind in diesen Verhandlungen, die nicht vereinbar waren. Und das haben offensichtlich beide nicht recht auf sich zukommen sehen.
Also schwer zu beantworten. Noch so eine einfache Frage. Katharina, wie geht's weiter?
Naja, also heute am Abend wird sich der Bundespräsident zu Wort melden. Das wird mal auf jeden Fall spannend, was der noch zu sagen hat und wie er jetzt sich vorstellt, dass es weitergeht. Aus der Volkspartei weiß ich, dass die jedenfalls neuerliche Verhandlungen einer Neuwahl vorziehen würden. Ich würde mal davon ausgehen, dass eigentlich fast alle Parteien aktuell nochmal Verhandlungen, Neuwahlen oder irgendeine andere Form von Regierung, Expertenregierung oder sonst was Neuwahlen vorziehen würden. Also wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, dann würde ich damit rechnen, dass in irgendeiner Form nochmal ÖVP und SPÖ, vielleicht auch nochmal die Neos, miteinander in Verhandlungen treten. Weil eine Expertinnenregierung, muss man sagen, ja auch immer wieder besprochen wird, die halte ich auch nicht für ausgeschlossen, aber die macht ja am ehesten dann Sinn, wenn es tatsächlich zu Neuwahlen kommt. Neuwahlen haben eine gewisse Vorlaufzeit, das heißt Österreich wäre jetzt noch länger in der Phase, dass man keine ordentliche Regierung hat und da könnte der Bundespräsident dann eine eben Zwischenlösung einziehen und Expertinnen und Experten mit den Regierungsgeschäften betrauen. Aber eben, dass er jetzt auf längere Sicht eine Expertenregierung einsetzt, halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil das Wichtigste, das eine Regierung braucht, ist eine Mehrheit im Nationalrat. Ansonsten ist sie de facto nicht handlungsfähig, was Gesetze etc. betrifft oder was eben große Reformen oder anderes betrifft.
Die könnte quasi nur verwalten und das ist in einem doch so kritischen Moment wie jetzt einfach schwer möglich. Nun bleiben wir doch nochmal bei der Option, dass Neuwahlen kommen könnten. Wie wären denn da wohl die Karten so gemischt? Immer noch so wie vor den blau-schwarzen Verhandlungen, dass die FPÖ wohl ein noch dickeres Plus verzeichnen könnte?
Das haben zumindest, ich habe jetzt nicht die allerjüngsten Umfragen gerade im Kopf, aber das haben zumindest einige Umfragen gezeigt, dass nach der Wahl die FPÖ tatsächlich noch einmal anziehen konnte, was jetzt die gescheiterte Regierungsbildung betrifft und was die für Auswirkungen hat. Das ist natürlich noch unklar, das konnte ja noch gar nicht erhoben werden. Ich wäre da aber auch insgesamt etwas vorsichtig. Also nicht, dass ich ausschließen würde, dass die FPÖ tatsächlich noch mal dazu gewinnt, aber gleichzeitig könnte sich ja jetzt auch in der Bevölkerung eine Stimmung einstellen, die womöglich den anderen beiden Großparteien auch zugutekommt. Weil wenn es jetzt tatsächlich so spitz auf Knopf ist, dass Österreich irgendwie de facto fast unregierbar wird, könnte man sich auch das Szenario vorstellen, dass davon vor allem eben SPÖ und ÖVP jetzt dann auch nochmal profitieren, weil die Kleinparteien von weniger Menschen gewählt werden, weil manche in Sorge sind, sie müssen die Großparteien stützen, damit die Mehrheiten finden und eine Koalition bilden können.
Nun ist Herbert Kickl mit der Mission angetreten, Volkskanzler zu werden, so hat er sich zumindest immer bezeichnet, und 5 gute Jahre versprochen. Er ist in den Verhandlungen jetzt aber gescheitert. Hat er sich dadurch ein Stück weit entzaubert?
Ich bin mir nicht sicher und ich glaube, das ist jetzt auch noch etwas früh zu beurteilen, ob da jetzt tatsächlich eine gewisse Entzauberung stattfindet. Ich denke eher nicht, dass tatsächlich sich die FPÖ entzaubert hat durch das Ganze. Womöglich hat Herbert Kickl etwas an Zauber verloren. Aber wie gesagt, ich glaube, das müssen wir uns vielleicht auch noch ein bisschen länger anschauen. Was ich aber gerne noch zum Begriff Volkskanzler sagen würde. Ich habe den ja eigentlich von Beginn an als eine Art Marketing-Gag verstanden, der Situation vorbauen soll, dass die FPÖ die Wahl gewinnt oder aus Sicht von Herbert Kickl die Wahl gewinnt, aber nicht zum Kanzler wird. Also dass er eben nicht Bundeskanzler ist, sondern Volkskanzler der Herzen, so in die Richtung. Also ich habe eigentlich diesen Begriff schon, als er etabliert wurde von Seiten der FPÖ, eher in diese Richtung verstanden und womöglich versucht er sich weiterhin zum Volkskanzler zu stilisieren. Die FPÖ schiebt ja schon jetzt den schwarzen Peter der ÖVP zu und womöglich ist das weiterhin Teil der Strategie.
Auf jeden Fall werden wir in dieser bewegten politischen Zeit noch öfter hier zusammen im Studio sitzen, Katharina, und versuchen einzuordnen, welche politischen Spins da weitergedreht werden und generell, wie es mit Österreich weitergeht. Vielen Dank mal für diese erste schnelle Einordnung.
Gerne, Antonia. Bis bald.
Und danke Ihnen auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Alle aktuellen Infos finden Sie natürlich auf derstandard.at.